Ja, hallo nochmal, herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil zum Thema Bedürfnisse. Und zwar habe ich mich entschieden, weil das Thema so wichtig ist, was ich ja auch schon in der ersten Folge betont habe, noch einen zweiten Teil dazu zu machen. Und zwar einen Teil mit ein paar Beispielen. Ich finde das immer gut, wenn man so gut es geht, die Dinge auch nochmal noch konkreter machen kann, um wirklich auch bei dem Zuhörer zu bewirken, dass das Ganze ganz gut verstanden wird, weil darum geht es ja. Ich möchte ja nicht nur oberflächlich irgendetwas anreißen, sondern ja im besten Fall, dass ihr Dinge besser verstehen könnt bei euch selbst und bei anderen. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich mache noch mal ein paar Beispiele, und zwar dazu, wie eben wir aus Verhaltensweisen einer Person oder mehrerer Personen Rückschlüsse ziehen können auf die zugrunde liegenden Bedürfnisse und gegebenenfalls auch damit verbundenen Ängste. Das hängt ja auch immer stark zusammen. Bedürfnisse und Gefühle hatte ich in der letzten Folge schon kurz gesagt. Ja, vorab nochmal kurz der Hinweis, es ist sinnvoll, sich die erste Folge zum Thema Bedürfnisse vorher anzuhören. Es war kein Muss, aber das macht schon Sinn, weil ich knüpfe da jetzt auch gleich dran an. Und hier geht es jetzt wirklich um Beispiele auf Basis dessen auch, was ich schon erzählt habe. Ich greife mit dieser Folge auch ein bisschen vor, und zwar auf eine spätere Folge zum Thema Grundformen der Angst. Das ist ein Buch von einem Tiefenpsychologen, schon ein bisschen älter und ein Klassiker, der versucht, so 4 Persönlichkeitstypen zu beschreiben und deren grundlegende Ängste und dabei auch sehr in die Tiefe geht. Und da taucht das Thema Bedürfnisse natürlich auch auf, weil es da eben ganz eng um den Zusammenhang zwischen Bedürfnissen und Ängsten geht. Und das wird heute auch schon ein bisschen Teil sein. Ich greife da ein bisschen vor, aber das wird auch nochmal gesondert anschließend hieran ein Thema sein, weil man daraus auch sehr, sehr viel mitnehmen kann, wie ich finde. Ja, ich fange direkt mal an mit dem ersten Beispiel, was ich auch schon in der ersten Folge ein bisschen hatte, was eigentlich auch noch relativ offensichtlich und klar ist und relativ einfach zu verstehen. Und zwar geht es dabei nochmal um das Thema Öffentlichkeit suchen. Ich hatte ja schon letzte Folge davon gesprochen, wenn Menschen in der Öffentlichkeit stehen oder sich die Öffentlichkeit eine Bühne suchen, dass das ja häufig irgendwie nicht wirklich mit dem eigentlichen narzisstischen Bedürfnis sozusagen begründet wird, sondern da andere Begründungen vorgeschoben werden, die vielleicht auch eine Rolle spielen, aber nicht die eigentliche Rolle, weil die eigentliche Rolle spielen immer unsere Bedürfnisse an erster Stelle, die wir haben, und daran ist auch nichts Verwerfliches. Also nochmal das Thema Öffentlichkeit suchen, in welcher Form auch immer, weil das ist ja auch was sehr in Mode gekommen ist. Wir haben uns daran ja auch schon gewöhnt. Also ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, wo das bei Facebook peinlich war, wenn man Selfies gepostet hat. Ja, das ist ja jetzt, gehört das ja zum guten Ton, und es ist auf jeden Fall nicht mehr peinlich. Also wir leben ja auch in einer Welt, in der das auch zum Wert geworden ist. Aber unabhängig davon, also ja, Menschen, die in die Öffentlichkeit gehen und sich auch auf eine Bühne stellen sozusagen und dann auch von vielen Menschen gesehen oder gehört werden, die haben in aller Regel ein Bedürfnis gemeinsam, was da vorherrschend ist, und es geht da um das Thema Selbstwert. Und das kann einfach verschiedene Formen haben, also das ist ganz unterschiedlich. Es ist nicht nur der Klassiker irgendwie, das kann auch, weiß ich nicht, sein, ich mache hier einen Podcast, ja, also das hat auch was mit mir persönlich zu tun und nicht nur damit, dass ich jetzt Menschen gerne aufklären möchte über bestimmte Dinge und Themen näher bringen möchte, was mir auch ein wichtiges Bedürfnis ist. Das weiß ich von mir, weil ich mich und meine Bedürfniswelt ganz gut kenne inzwischen. Aber natürlich geht es mir auch darum, hier positive Rückmeldung zu bekommen, ne, Anerkennung. Das spielt hier auch eine Rolle. Oder oder andere, ich sage das jetzt mal so aus meiner Erlebenswelt, wenn wir auf Instagram da in der Öffentlichkeit stehen und wir sagen, wir möchten dort gerne über psychische Krankheit aufklären. Ja, das wollen wir vielleicht auch, aber in erster Linie wollen wir halt erstmal unsere Bedürfnisse befriedigen. Ja, und wenn wir da keine Ahnung, wie viele tausend Follower haben, dann ist das erstmal für unser Selbstwertgefühl, kann das ein Push sein und wir fühlen uns wichtig, gesehen, anerkannt, respektiert oder manchmal sogar auch bewundert. Also die Bedürfnisse vom Selbstwert, von denen ich letztes Mal auch schon gesprochen habe, die spielen hier eine zentrale Rolle. Das schließt nicht auch das aus, dass es auch einigen Menschen im unterschiedlichen Ausmaß um die Sache geht. Also ich kann das von mir sagen, dass es mir sehr häufig um die Sache geht, dass ich da wirklich mir wünschen würde, da Menschen einen Denkanstoß zu geben. Auch das hat irgendwelche tieferen Gründe und hat was mit mir persönlich zu tun. Oder wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, es gibt auch Menschen zum Beispiel auf Instagram, die über psychische Erkrankungen aufklären, weil sie auch selber betroffen sind. Und denen geht es mehr ums Thema als irgendwie um Selbstdarstellung. Und aber das ist auch wieder, das zeigt auch wieder, dass es da um ein eigenes Thema geht, was da versucht wird, auf kreative Art und auf konstruktive Art und Weise zu bewältigen oder zu bearbeiten. Und der Wunsch, dass sie sagen, dass psychische Krankheit anerkannt wird gesellschaftlich und wofür sie sich einsetzen, ist dann eigentlich der Wunsch, also bei Personen, die jetzt selber psychisch krank sind, ist dann eigentlich der Wunsch, dass ich selber, die ich selber psychisch krank bin, von euch endlich anerkannt werde und gesehen werde. Und das ist auch völlig nachvollziehbar. Wir müssen uns nur davon mal frei machen, dass das irgendwie was Verwerfliches ist oder so. Weil wenn man sowas ausspricht, wie ich jetzt auch, oder wenn ich das irgendwie, ich würde das ja nie ungefragt sagen, aber wenn man das thematisieren würde, dann würden Personen da auch manchmal stark auf Abwehr gehen und sagen so, nee, so ist das nicht und so weiter. Und das ist ein Problem, weil es ist ja nichts Schlimmes, sondern wenn wir es dürften und wenn wir in der Lage wären, über unsere eigentlichen Bedürfnisse offen zu sprechen, oder was heißt zu sprechen? Es muss ja nicht mal vor anderen sein, uns selber die bewusst zu machen und nicht irgendwie hinter was anderem zu kaschieren, dann ist es doch in Ordnung und dann müssen wir nicht irgendwelche Scheingründe vorschieben sozusagen. Also das Beispiel Öffentlichkeit suchen ist so ein klassisches Beispiel, womit ich jetzt mal eingestiegen bin. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Menschen, die sehr gerne Dinge ordnen, kategorisieren, Systeme erschaffen. Vergleichen wir das mal mit der Wissenschaft, also Wissenschaftler, die versuchen, allgemeingültige Gesetze zu finden, immer mehr Wissen zu akkumulieren und bla. Ja, ihr wisst, was ich sagen will. Akkumulieren heißt es so. Immer mehr Wissen anzuhäufen, alles zu verstehen quasi. Also der Wissenschaft liegt ja auch das zugrunde. Die Wissenschaft ist ja so ausgelegt, dass wir einfach unser Wissen vermehren, was sinnvoll ist. Und das ist halt so eine Tendenz eben in die Richtung. Es kann natürlich, ne, kommt auch immer aufs Ausmaß an. Es gibt eben auch Wissenschaftler, bei denen das sehr ausgeprägt ist. Und wenn man das jetzt in Extremform sieht, sozusagen der Wille, alles irgendwie verständlich zu machen, was uns ja nicht gelingt. Also wir können die Welt nicht perfekt verstehen und es gibt immer noch viele Dinge, die wir nicht verstehen und nicht wissen können. So ist es eben. Und in dem Zusammenhang gibt es ein Zitat von Nietzsche, der sagt, der Wille zum System enthält schon immer auch ein Stück Unaufrichtigkeit, weil weil sie die Vielfalt des Lebendigen gewaltsam vereinfacht. Ja, also wir haben in einem System können wir nicht die Wirklichkeit in ihrer Vielfalt wirklich abbilden, sondern Systeme, Ordnungen, Kategorien, Vorurteile sind ja auch Kategorien, sind immer eine Vereinfachung. Und es ist, habe ich mal gelesen, bei Riemann, von dem ich vorhin sprach, eine Vergewaltigung des Natürlichen nennt er das, wenn wir so sehr immer in Kategorien und Systemen denken. Ich kenne das aus meiner Wissenschaft, aus der Psychologie, aus meinem Berufsfeld. Da ist es auch stark zu beobachten und das ist besonders problematisch, weil gerade die Psyche sich so schwer in Systeme pressen lässt und so schwer kategorisieren lässt, weil das ist einfach, die Psyche ist so komplex und wir müssen einfach da die Fähigkeit haben anzuerkennen, dass wir das nicht perfekt alles verstehen und dass wir das nicht perfekt in ein System einordnen können. Beispiel sind die Persönlichkeitsstörungen oder Persönlichkeitsstile und was ich auch letzte Folge schon gesagt habe, verschiedene Autoren haben dann immer unterschiedliche Arten oder Anzahl von, der eine sagt, wir haben so und so viel Grundbedürfnisse, der eine sagt, wir haben die und die Persönlichkeitsstile und da gibt es viele Überschneidungen und das ist der Versuch, eine sehr komplexe Angelegenheit in ein System zu schaffen, was nicht grundsätzlich unsinnig ist, denn eine gewisse Ordnung brauchen wir, damit wir uns zurechtfinden und verständigen können. Aber wenn wir das zu starr interpretieren und verstehen, diese Schubladen sozusagen, dann geht uns ganz viel Verständnis verloren. Dann geht es gar nicht mehr ums eigentliche Verständnis. Und jetzt kommen wir dazu, was denn dahinter steckt, welches Bedürfnis dahinter steckt. Dahinter steckt das Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle. Ein Bedürfnis, was wir auch in der letzten Folge hatten, auch eines der zentralen Themen in der Bedürfnishierarchie von Maslow. Also hierhinter steckt das Bedürfnis nach Sicherheit, Kontrolle, nach Dauer und Stabilität. Wenn mit aller Macht versucht wird, alles berechenbar zu machen, dann wird auch mit aller Macht versucht, das quasi sicher zu machen. Im Extremfall hätten wir irgendwelche Tabellen, hätten wir irgendwelche Regelwerke, wo wir nachschauen können, wenn das und das ist, dann heißt das das und das, dann hätten wir eine perfekt erklärbare Welt, im Extremfall jetzt, die uns dann Sicherheit und Kontrolle vermittelt, weil ja nichts mehr unberechenbar ist, weil alles berechenbar geworden ist. Ich hoffe, das ist deutlich geworden, das Prinzip. Also wenn wir Dinge sehen, wenn wir Verhalten sehen und dann können wir daraus erschließen, welche Bedürfnisse eigentlich dahinter stecken. Und das ist ebenso wichtig, das zu verstehen, damit wir auch gegebenenfalls Tendenzen, die zu sehr, zu rigide in eine Richtung gehen. Wie gesagt, es ist ja auch immer eine Frage des Ausmaßes. Wir hatten das in der Folge mit der psychischen Krankheit schon. Das werde ich auch immer wieder sagen. Es ist immer eine Frage des Ausmaßes. Verschiedene Verhaltensweisen, Erlebensweisen können im gesunden Maße eine gewisse Tendenz haben, ohne dass das irgendwie einen Störungswert hat. Aber wenn Dinge eben zu extrem sind und also sehr extrem ausgelegt werden, sehr unflexibel sind, dann kann das eben zu Problemen führen. Nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern eben auch auf der gesellschaftlichen. Und eng mit diesem Beispiel verbunden ist auch ein Thema, was ich auch in der anderen Folge schon mal gesagt habe, in der heutigen Zeit sehr stark vorfinden, ist das Kritisieren. Kritisieren ist ein sozial akzeptables Verhalten der Aggressionsausagierens. Es ist eine Form der Aggression, eine milde Form der Aggression. Und mit dem Kritisieren geht häufig einher, je nachdem, wie kritisiert wird. Es gibt ja konstruktiv und destruktives Kritisieren. Aber bei Menschen, die immer sehr stark am Kritisieren sind, die sind häufig auch so Prinzipienreiter, ja, bis hin zu einer starren Ideologie, bis hin zu Fanatismus, der da betrieben wird. Also es muss genau so sein. Wir haben hier diese Prinzipien, das ist richtig und das andere ist falsch. Und jeder, der sich daran nicht hält, ist auf dem Irrweg und den muss ich kritisieren und mit dem schimpfen und dem sagen, dass er das falsch macht. Und gleichzeitig ist in dem Kritisieren auch immer eine Abwertung irgendwo drin. Es kommt, wie gesagt, darauf an, auch wie kritisiert wird. Aber wir finden das häufig jetzt sehr rigide vor und es ist, was ich auch in der anderen Folge schon mal gesagt habe, es ist kein wirklicher Dialog, der mehr stattfindet, sondern es geht einfach nur darum, dass wir was anderes kritisieren wollen. Und damit haben wir auch wieder ein Selbstwert, Thematik, hier ein Bedürfnis, sich selber auch emporzuheben über den oder das, was ich da kritisiere, weil ich es ja besser weiß. Ich bin derjenige, der es besser weiß. Und ich belehre jetzt andere darüber, wie es zu laufen hat. Und wir haben auch eben, was ich gerade gesagt habe, wir haben hier auch was Aggressives dabei. Ja, also es ist eine Möglichkeit, seine Aggression auszuleben. Aber auch hinter dieser Prinzipienreiterei, hinter diesem unflexiblen Beharren auf Regeln, steckt auch das, was ich gerade gesagt habe, das Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle, weil ja, ich kann mich an ein festes Regelwerk halten, weil ich weiß, egal ob es kann in so verschiedenen Formen und Ausprägungen sein, ob das jetzt in der Kirche ist, wo ich meine Gebote habe und wo das richtig und was falsch ist, oder ob ich jetzt, weiß ich nicht, im politischen Bereich irgendwie sage, nur so geht es und dann habe ich meine festen Regeln, an die ich mich sozusagen halten kann. Und das verschafft mir ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle und von Dauer und Stabilität. Und ich würde sagen auch manchmal noch, es geht noch darüber hinaus, es geht auch um Macht. Letztendlich, wenn es einen gewissen Grad erreicht hat, dieses Pedantische, dann geht es auch viel um Macht. Eben das Bedürfnis, den anderen ja, zu sagen, so hat es zu laufen. Das hat auch was mit Dominanz zu tun. Ja, das war jetzt eine weitere Thematik. Und ich möchte noch mal zu einer dritten Thematik kurz übergehen, die in die andere Richtung geht. Und zwar mache ich das anhand eines Beispiels, das zu einem Kontakt zu einer Berufskollegin, den ich vor einigen Monaten und über einige Wochen in einer Zusammenarbeit hatte. Das finde ich immer ganz gut, wenn ich das, ja, wenn ich dann wirklich ein konkretes Beispiel aus meinem eigenen Leben habe, dann muss ich hier nicht irgendwas konstruieren. Dann kann ich die Realität so nehmen und mal schildern. Die Person bleibt natürlich anonym und wird sicher auch diese Folge nicht hören. Und selbst wenn sie sie hört, sie hatte mich schon mal darum gebeten, ihr ein Feedback zu ihrer Persönlichkeit zu geben, was ich aber nicht getan habe. Wenn ich es jetzt hiermit tue, dann ist es für die Person sicherlich auch nicht schlimm. Da ich die Person auch nicht für krank halte, also es geht hier nicht in den pathologischen Bereich, es geht nur um gewisse Tendenzen in der Persönlichkeit und letztendlich die dahinterstehenden Bedürfnisse, ja, halte ich das für interessant auch, das mal zu machen. Denn ich habe auch in dem Kontakt zu der Person ein bisschen darüber nachgedacht, beziehungsweise sind mir dann halt immer mehr Dinge halt aufgefallen und deswegen eignet sich das als Beispiel ganz gut. Diese Person sagte, hat verschiedene Verhaltensweisen an den Tag gelegt, also nicht nur mir gegenüber, auch hat mir auch erzählt gegenüber anderen und hat auch bestimmte Dinge gesagt. Ich mache mal ein paar Zitate, wobei ich das nicht wörtlich zitieren kann, so ne, nur ungefähr. Manche Dinge weiß ich noch wörtlich, aber manche Dinge ein bisschen aus dem Gedächtnis. Die sagte zu mir, Hitler, Adolf Hitler war auch nur ein Mensch. Das war so ein Satz, den sie zu mir sagte. Sie sagte zu mir, ich lehne die Ideologie der Nazis ab, aber nicht die Menschen an sich. Sie sagte auch, es gab ja damals Gründe, warum er an die Macht kam. Es lief ja vorher gesellschaftlich vieles schief, so wie heute auch. Und heute wäre das eben die AfD, die das sichtbar machen würde, dass etwas gesellschaftlich nicht stimmt. Diese Person sagte auch, die Presse sei nicht unabhängig und sagte auch sowas wie, wir könnten nicht selber wissen, was geschehen ist, wenn wir nicht dabei gewesen sind. Auf meine Nachfrage, wie sie denn dann zum Holocaust stehen würde, bei dem sie auch selber nicht dabei war, sagte sie, dafür gäbe es ja genug Belege, sodass sie dann daran auch glaube, dass der Holocaust schon stattgefunden hat. Die Person bezeichnete sich selber auch als Impfskeptikerin und sah nicht den wissenschaftlichen Nachweis des Nutzens von Impfungen und sah gleichzeitig Gefahren von Impfungen, ohne dafür einen wissenschaftlichen Nachweis zu haben. Sie betonte schlechte Absichten der Pharmaindustrie und ihr Misstrauen gegenüber der Pharmaindustrie und sagte letztlich in Bezug auf das Impfen, und das nenne ich jetzt auch nur als Beispiel, ich will jetzt hier nicht über Impfen und über Adolf Hitler sprechen, aber ich nenne das jetzt als Beispiele, weil das eben so eingängig war, sagte in Bezug auf das Impfen, dass es kein, also es wissenschaftlich nicht geklärt wäre, die Situation. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Grundsätzlich betonte diese Person häufiger auch, dass Menschen manipulativ sein, also nicht generell Menschen, aber sie hatte ein besonderes Auge dafür bei Menschen, bei denen sie Manipulationen befürchtete, sprach zum Beispiel auch von den Narzissten, die das ja so krass machen, krass war auch ein Wort, das sie häufig benutzte, die das so krass machen und andere manipulieren, die können das ja und so weiter. Also das war ein Thema von ihr. Und dass man ja auch immer wachsam sein müsste, man müsste alles hinterfragen. Die Person war also irgendwie so auf der Hut und sie analysierte andere Leute auch gerne, auch zum Teil ungefragt, sagte sie, meinte das nicht böse. Sie sei einfach gerne im Austausch darüber und sie würde von sich selber auch gerne hören. Also sie wollte von mir zum Beispiel auch mal hören, wie ich ihre Persönlichkeit einschätze und sagte manchmal auch in Bezug auf andere Menschen, das und das Verhalten sei ihr scary bzw. unheimlich. Des Weiteren gab sie von sich an, dass sie wenig enge Beziehung zu anderen Menschen hat und sie hatte auch Schwierigkeiten, sich verbindlich und zuverlässig zu verhalten, zum Beispiel feste Termine auszumachen. Sie betonte generell ihre Freiheit gegenüber anderen Menschen häufig. Zwei verschiedene Themen sind mir dabei aufgefallen. Natürlich, wenn man dann das immer wieder erlebt, dann fällt einem das auf, ne? Vor allen Dingen, wenn man psychologisch da geübt ist und so weiter, dann leuchten da bestimmte Wörter im Kopf auf, die man dann da hat. Und insgesamt war es doch immer wieder so eine Einstellung nach dem Motto, alles ist irgendwie relativ. Es gibt eigentlich kein Schwarz-Weiß, es gibt kein Gut und Böse. Eigentlich brauchen wir gar nichts zu bewerten. Also sie tat sich selbst schwer damit, Nazis negativ zu bewerten, was sie schon auch getan hat, ja, aber es war immer so eine gewisse Relativierung dabei. aber und so weiter, so ein bestimmtes, ja, das auch zu verstehen und so. Und was steckt jetzt hinter so etwas eigentlich? Und da ist eben die Psychologie wieder so hilfreich, wenn man darin eben geübt ist und sich damit ein bisschen auskennt. Zum einen wird da deutlich so eine gewisse paranoide Tendenz. Bitte nicht verwechseln, das ist keine, damit ist keine krankheitswertige Störung jetzt gemeint, sondern eine Tendenz. Und ich benutze jetzt erstmal dieses Label, weil es für mich gewohnt ist, weil ich es gewohnt bin und weil ich, ne, weil ich darunter was verstehe und weil es für mich eine erste Einordnung ist. Ich belasse es aber nicht bei diesem Labeling, sondern ich beschreibe gleich, was damit gemeint ist. Und also eine paranoide Tendenz, so eine Tendenz des Misstrauens. Bei anderen Autoren, bei dem Autor Riemann, von dem ich heute und bei meiner späteren Folge rede, heißt es, der nennt das schizoide Tendenz. Also hier sieht man wieder, da gibt es unterschiedliche Begriffe und man muss selber auch manchmal ein bisschen rausfinden. Eigentlich ist damit was Ähnliches gemeint. Und zum anderen die sogenannte hysterische, heutzutage sagt man eher histrionische Tendenz, ist auch nicht immer dasselbe mit gemeint. Es ist wirklich sehr komplex, aber ich beziehe mich jetzt auf die Persönlichkeitstheorie von dem Riemann, die ich in Zukunft hier noch vorstellen werde, genauer. Und er spricht von einer hysterischen Disposition. Und was ist das jetzt genau? Bei dieser schizoiden, paranoiden Thematik in seinem System geht es darum, dass man sagt, es ist das Bedürfnis nach Distanz zu anderen Menschen ist da besonders ausgeprägt. Gibt es natürlich alle möglichen Ausprägungsgrade. Wie gesagt, es geht jetzt hier nicht um einen pathologischen Fall, sondern einfach um Merkmale einer Persönlichkeit, die schon ein bisschen so hervorstechen, weil sie sich immer wieder so wiederholen. Und aus Angst vor der Hingabe und vor der Nähe zu anderen Menschen, das sei da der Hintergrund. Und das finde ich auch recht plausibel, weil man die Angst hat, dass andere oder die Annahme auch hat, dass andere Menschen mich manipulieren und damit meine Grenzen überschreiten. Das ist die eine Sache. Und das zweite ist diese hysterische Komponente. Das ist ein starkes Bedürfnis nach Freiheit. Wir hatten das ja auch schon in der ersten Folge. Freiheit, Autonomie. Aus Angst vor Festlegung und Verantwortungsübernahme. Und damit einhergehend, beziehungsweise auch als Folge davon, findet sich häufig so eine Furcht vor der Realität. Die Realität wird in Frage gestellt, relativiert, bagatellisiert, übersehen, nicht anerkannt. Und mit dem Ziel, mit dem unbewussten Ziel, das ist alles ja unbewusst und die Person hat sich ja bisher auch noch keine, nicht so wirklich ein Gefühl dafür bei ihrem ganzen Recherchieren über mögliche Verschwörungen und so weiter, dass das was mit eigentlich was anderes zu tun hat und gar nicht so sehr um die Sache geht. Das hat zum unbewussten Ziel, dass eben es keine begrenzenden Realitäten mehr gibt, sondern es ist dann alles offen. Es ist auch alles möglich und nichts ist geplant und ich muss mich nicht festlegen. Ich werde in meiner Freiheit nicht begrenzt durch irgendwelche Realitäten, dass ich mich darauf irgendwie festlegen müsste, das ist jetzt gut und das ist schlecht. Es ist alles irgendwie relativ, ne? Und der Autor von dem Buch, von der Persönlichkeitstheorie, sagt, das ist dann im Prinzip eine unwirkliche Welt, eine Pseudo-Realität, in der man lebt. Die Welt wird dadurch angenehm biegsam und auch Fehler lassen sich auch immer wieder irgendwie begründen. Ich hoffe, dass das Prinzip, was dahinter steckt, klar geworden ist. Also das Bedürfnis nach Autonomie und Freiheit und die Angst vor Festlegung und Verantwortung. Kann sich manchmal so ein bisschen oder häufig zeigen sich solche Dinge so verklausuliert in solchen Dingen wie, man sieht es dann auch nicht nur an einem Satz, sondern man sieht es dann, wenn sich die Themen immer wiederholen, ja, und wenn dann immer wieder so dieses Misstrauen ist und die Person war auch sehr philosophisch unterwegs und und immer wieder so diese Annahmen und diese Aussage, ja, es ist sowieso alles relativ, ja, es ist nichts irgendwie festgelegt und in Kombination mit diesem Misstrauen und auch der Distanz zu anderen Menschen, also keine wirklich so engen Beziehungen, also eine Partnerschaft schon, aber so keine engen Freundschaften und es gab noch ein paar andere Merkmale. Ist doch interessant, ne, dass dieses Ganze, ich nenne es jetzt mal so neurotische Agieren da, oder dieses, also neurotisch heißt jetzt nicht krank, ne, aber dieses, dass der, dieser ganze Kram, also dieses sich intensiv damit auseinanderzusetzen, was stimmt jetzt hier, was ist die Wahrheit und auch dieses ständig, dieses wachsam sein müssen, dieses auf der Hut sein müssen, ich muss alles selber prüfen. Ich habe dann ja auch in dem Moment gar kein Vertrauen. Ich kann dann auch nicht vertrauen und nicht anerkennen, dass manche Dinge, dass ich nicht alles kontrollieren kann auch irgendwo. Auch hier spielt wieder so dieses Bedürfnis nach Kontrolle, was wir schon hatten, auch wieder mit rein. Und also das ist eben die Kunst, sich auch selber bewusst zu werden, so das, was ich hier mache die ganze Zeit und was sich bei mir immer wieder wiederholt an Themen. Was hat das eigentlich mit mir zu tun, mit meinen eigentlichen Ängsten, mit meinen eigentlichen Bedürfnissen im Kontakt zu anderen Menschen? Weil ich wiederhole es nochmal, wir sind immer in Beziehung zu anderen Menschen, weil wir soziale Wesen sind und alles, was wir irgendwie tun, erleben und so weiter, bezieht sich auch immer auf unsere Beziehung zu anderen Menschen und weil das so zentral ist. Und was habe ich da eigentlich für Ängste und für Bedürfnisse und wie versuche ich die abzuwehren? Ja, ich versuche die abzuwehren dadurch, dass ich mich eben so verhalte, wie jetzt in dem Beispiel, und dass ich jetzt da versuche irgendwie mir die Realität so hinzubiegen, dass ich mich irgendwie nicht festlegen muss, aber eigentlich geht es ja auch gar nicht so sehr ums Impfen oder so, sondern es geht darum, dass ich mich irgendwie in meiner Freiheit zu schnell eingeschränkt fühle und dass ich Angst davor habe, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn einem das bewusst wird, kann man ja dann erst an seinen Themen arbeiten, anstatt auf Umwegen irgendwie da so rum zu kaspern, in Anführungsstrichen, meine ich jetzt nicht böse. Und das genauso bei den Menschen, die bei dem Beispiel, was ich vorher hatte, die halt da mit ihren Prinzipien unterwegs sind, das wäre auch nach der Theorie von Riemann quasi der Gegensatz zu dieser hysterischen Struktur. Er nennt das die zwanghafte Struktur, wobei man das, wie gesagt, auch das nicht zu schematisch verstehen kann. Es gibt auch Menschen, die haben beides und alles irgendwie und wir haben alle diese Anteile und wenn ich jetzt besonders hysterische Anteile habe, in diesem Sinne heißt es jetzt nicht, dass ich automatisch dann wenig Zwanghafte habe. Es kann auch bei beides hoch ausgeprägt sein, aber grundsätzlich beschreibt er das so als Gegensätzlichkeit, weil die zwanghaften Menschen sozusagen in seiner Theorie, die haben halt ein besonderes Bedürfnis gerade nach Sicherheit und Kontrolle. Und je nachdem, wie ausgeprägt das halt ist, kann das halt auch so extrem werden, dass dann ist nämlich nicht im Gegensatz zu alles ist relativ, sondern alles hat ein Prinzip und alles hat hier feste Regeln und Ordnung. Und Abweichungen davon werden nicht toleriert und sind zu bekämpfen. Und dieser Dogmatismus kann gefährlich werden. Wir haben das auch in politischen Systemen. Wir haben das im Nationalsozialismus so gehabt und wo dann quasi die Menschen gar nicht mehr in der Lage sind, bei Abweichung von deren rigiden, einengenden und hier auch dann menschenfeindlichen, das hängt oft miteinander zusammen, Systemen, den Mensch noch zu sehen in seinen Bedürfnissen und in seinen Gefühlen, sondern und wir verlieren dann die Empathie, weil das Prinzip geht dann vor und die Regeln gehen dann vor und nicht der individuelle Mensch auch wird gesehen, wie er sich fühlt und was er für Bedürfnisse hat. Das kann einfach gefährlich werden, weil das einfach auch was sehr Unempathisches und Unmenschliches ist und das kann es bei allen möglichen Ideologien geben, also wovon auch immer man da überzeugt ist. Und wir haben da jetzt einfach auch gerade eine Zeit wieder, in der nicht nur die Verschwörungstheorien, die gerade schon angedeutet wurden, wieder irgendwie populär werden, sondern auch in dem die politischen Ansichten rigider und fundamentaler werden. Und das ist ein Problem. Und deswegen ist es auch hier wichtig, die zugrunde liegenden Bedürfnisse zu sehen. Und eigentlich müsste das auch gesellschaftlich passieren. Also das habe ich ja am Anfang mal gesagt. Also wir bräuchten eigentlich mehr Psychologen, die das irgendwie erklären, was da psychologisch dahinter steckt. Weil sonst bleiben wir immer nur da an der Oberfläche und reden über, wer hat Recht und Unrecht und auf dieser argumentativen Ebene, die auch wichtig ist. Also um Gottes Willen, ich will nicht sagen, dass die Rationalität nicht wichtig ist. Aber es müssen vor allen Dingen die zugrunde liegenden Bedürfnisse und Gefühle dabei verstanden werden und damit auch verstanden werden, wenn Dinge einfach zu extrem sind und nicht förderlich sind. Ja, also soweit die Beispiele. Es ist nicht so einfach, es ist komplex und natürlich kann man auch nicht so schnell irgendwem beibringen, jetzt aus einem Verhalten auf Bedürfnisse zu schließen. Das geht ja auch nicht. Das erfordert auch viel Erfahrung und psychologische Erfahrung und Wissen. Aber ich denke, man kann schon ein gewisses Verständnis näher bringen. Und da das auch nicht nur in einer oder zwei Folgen vorkommt, sondern auch noch im Verlauf. Und wenn man sich damit, wenn man Dinge auch immer wieder hört und auch nochmal in einem anderen Zusammenhang, nochmal mit anderen Inhalten, aber gewisse Prinzipien sozusagen, die sich dann auch immer wiederholen, kann auch ein psychologischer Laie, sage ich jetzt mal, kann da ein gutes, ein besseres psychologisches Verständnis für sich und andere entwickeln. Und das halte ich eben für wichtig und hilfreich. In diesem Sinne war das eine kurze zweite Nachfolge zum Thema Bedürfnisse. Auch hier gilt, wenn ihr dazu noch weitere Fragen habt oder Anmerkungen, dann könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben und mir auch gerne Feedback geben. Das ist ja sowieso auch immer hilfreich. Ja, und dann sage ich erstmal an dieser Stelle war es das und bis zum nächsten Mal. Ciao.